Wie ich gelesen habe, sollen Sie gesagt haben, dass es möglich wäre, eine problemlose Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland zu gewährleisten. Dazu zwei Fragen. Wie wäre das möglich und warum passiert es nicht?
Ja, das Wichtigste an dem Ganzen ist, dass wir anfangen, diese ganze Zuwanderung zu managen, denn im Augenblick ist das ja vollkommen außer Kontrolle geraten. Das heißt, der Weg nach vorne heißt, legale Migration, legale Möglichkeiten zu schaffen, für Menschen zu uns zu kommen. Und dann kann das organisiert werden, dann kann das strukturiert werden. Und das fordern wir schon seit langem, dass einerseits die Schutzbedürftigen natürlich auch global, nicht nur nach Europa oder Deutschland kommen, umgesiedelt werden, aber auch, dass es Möglichkeiten für Studenten, aber auch Arbeitswillige gibt.
Legale Migration klingt super, aber man kann sich, glaube ich, gar nichts darunter vorstellen.
Das ist einfach so, dass es im Augenblick keine Möglichkeiten gibt für irgendeinen Menschen, der nicht in einem sicheren Land lebt, überhaupt irgendwo anders hinzukommen. Es gibt also sehr viele Beispiele von hochausgebildeten Menschen, die vorher durchaus nach Europa reisen konnten, aber weil jetzt ihr Land, wie zum Beispiel Syrien oder der Irak, im Krieg ist, ist das nicht mehr möglich. Also irgendwo schotten wir uns zu sehr ab und da muss man eben diese Möglichkeiten schaffen für Leute, die einfach weitermachen wollen und die auch durchaus früher schon sehr frei in der Welt gereist sind, aber das auf einmal nicht mehr können, weil sie jetzt auf einmal ein Flüchtling sind.
Sie sagen, wir müssen das schaffen, wir müssen diese Möglichkeiten schaffen und ich habe vorhin gefragt, warum es nicht passiert. Ich würde die Frage jetzt nochmal stellen, warum passiert das nicht?
Ja, ich glaube, die Politik ist ja etwas kurzsichtig, denn sie versucht, die Quick Fixes zu schaffen, also schnelle Lösungen zu finden. Hier reden wir von einem komplexen Paket von verschiedenen Ansätzen, die zusammenspielen müssen. Einerseits natürlich, das ist klar, humanitäre, aber auch Strukturhilfe in diese Krisenregionen rein, wie zum Beispiel in den Nahen Osten oder Nordafrika. Das ist mehr als nur jetzt die Almosen, die da gewährleistet werden. Wie gesagt, ist das nicht nur ein europäisches Problem, sondern ein globales. Das Zweite ist damit verbunden, dass man, wie gesagt, die Möglichkeiten schafft, für Menschen sich global legal weiter bewegen zu können, weiter entwickeln zu können und das natürlich auch unter dem Verständnis, dass jeder erfolgreiche Migrant sehr viel mehr tut für sein Heimatland als die Entwicklungshilfe das schaffen kann. Und deswegen Investitionen in die Menschen lohnt sich, wird sich rechnen. Wie gesagt, es ist nicht nur eine deutsche Aufgabe, sondern und nicht nur eine europäische Aufgabe, sondern es muss global geregelt werden. Und da fehlt den Politikern, finde ich, irgendwo der Ansatz, da über den deutschen Rand hinauszuschauen und über den europäischen Tellerrand, sondern es geht wirklich um Europa, es geht wirklich um die Welt hier, um die globale Lösung.
Und wie könnten die aussehen?
Ja, die sehen genauso aus, vernünftige Pakete zusammen zu schnüren, wo die Verantwortung weltweit geteilt wird. Und dann sind das auch keine gewaltigen Zahlen mehr oder was wir im Augenblick als gewaltige Zahlen ansehen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die meisten Flüchtlinge und Armen dieser Welt überhaupt nicht in die reichen Länder kommen, sondern in andere arme Länder fliehen. Und dort natürlich noch die Probleme größer werden. Und wenn wir das nicht vernünftiger angehen und größer angehen, dann ist das jetzt nur ein kleiner Anfang, den wir im Augenblick sehen.
Ihr Vortrag im Rahmen der Erfurter Ringvorlesung trägt den Titel Flüchtlinge als Ressourcenträger, neue Konzepte der globalen Vernetzung und Ressourcennutzung. Ich schlüpfe jetzt mal an die Rolle eines besorgten Bürgers und frage Flüchtlinge als Ressourcenträger. Flüchtlinge kommen doch zu uns, weil sie von uns etwas haben wollen. Was sollen die denn noch mitbringen oder leisten oder eventuell sogar unserer Gesellschaft noch zu geben haben?
Ja, die Menschen, die im Augenblick kommen, die bringen erstmal einen unglaublichen Willen mit, etwas zu tun. Natürlich wird es wie überall immer wieder diejenigen geben, die es nicht schaffen werden, aber die meisten wollen tun, wollen lernen, wollen sich nach vorne entwickeln. Selbst wenn sie jetzt noch nicht ausgebildet sind, sind die meisten ja junge Menschen und junge Menschen sind ausbildungsfähig, egal was sie hinter sich haben. Und das sollten wir endlich auch so sehen. Das ist ja nun kein Geheimnis, auch dass die Wirtschaft, dass Deutschland, dass Europa Jugend braucht, dadurch einfach, dass wir immer älter werden. Natürlich wird das nicht einfach, aber es ist gleichzeitig auch so zu sehen, dass da unwahrscheinliche Energien zu uns kommen. Ich habe das selber im Nahen Osten erlebt, was da an Kapazitäten ist, die einfach brach liegen. Und wiederum, es geht hier um eine Investition in uns alle, in unsere Welt und natürlich auch in die Ursprungsregion. Ich habe gerade eben zum Beispiel einen Freund dabei begleiten können, das heißt virtuell begleiten können, der aus Jordanien gekommen ist, ein syrischer Flüchtling, Bein amputiert, der in Jordanien in einem unserer Labors gearbeitet hat und dort Prothesen mit 3D-Druckern hergestellt hat. Dieser junge Mann war ein Student vorher in Syrien, ist nach dem Verlust seines Beins nach Jordanien geflüchtet, sah dort keine Perspektiven, weil er dort nicht legal weiter studieren kann, weil er dort nicht legal arbeiten kann. Er hat das auch bei uns im Grunde illegal getan, in diesem Projekt, wo Prothesen gedruckt werden mit 3D-Druckern, und ist jetzt nach Berlin gegangen, um dort an der sogenannten FabLab-Akademie weiterzulernen, und er wird sicher einer der besten Techniker im Bereich 3D-Drucken werden, den Europa haben wird. Das ist ein Beispiel und eins von vielen Beispielen. Natürlich gibt es andere, die nicht aus den Studiengängen kommen, aus den Universitäten kommen. Aber wiederum ist es ja nun klar, 60.000 Lehrstellen stehen frei, sind leer in Deutschland, sind nicht besetzt, und hunderte, tausende von Arbeitsplätzen auch nicht. Also da müssen wir irgendwo sehen, dass da wirklich ein Potenzial kommt. Wie gesagt, ich habe es in dem Flüchtlingslager erlebt, in dem ich gearbeitet habe. Innerhalb kürzester Zeit haben die Menschen versucht, sich um sich selber zu kümmern. Sie wollten nicht von humanitärer Hilfe abhängig sein. Sie haben hunderte von Geschäften und anderen kleinen Betrieben aufgemacht, um sich selber, um für sich selber verantwortlich zu sein. Das sind Kräfte, die wir nicht unterschätzen sollten.
Ich habe auch gelesen, dass Sie davon sprechen, dass im Moment nicht die Flüchtlinge selbst oder wir diese Ressourcen nutzen, sondern mafiöse Strukturen. Wie habe ich mir denn diese mafiösen Strukturen vorzustellen?
Ja, das sind die Schlepper. Wir haben ja im Augenblick ein großes Unterstützungsprogramm für die Schlepper und illegalen Organisationen, die es überall gibt, im Nahen Osten, aber auch in Europa, die eben diese Menschen jetzt in dieser Verzweiflung aus Regionen bringen und damit sehr viel mehr Geld verdienen, als wir uns das vorstellen können. Und dieses ist natürlich eine Katastrophe. Das heißt, wir sind dabei, mit jedem Zaun, der hochgezogen wird, mit jeder neuen Route, die aufgemacht werden muss für den Transport von Menschen, die wirklich nicht weiterkommen, wo sie im Augenblick leben. Das sind natürlich Programme. Da freut sich der Schlepper über jeden Zaun, der gezogen wird.
Nochmal zurück zu den Flüchtlingen. Unterteilen wir, wenn wir über Flüchtlinge als Ressourcen reden, nicht eigentlich gerade Flüchtlinge in nützliche und nicht nützliche Subjekte für unsere Gesellschaft?
Nein, jeder Mensch ist eine Ressource. Jeder Mensch hat eine Kraft, und jeder Mensch, das dürfen wir auch nicht vergessen. Menschen, die zu uns kommen, brauchen ja auch, schaffen ja auch gleichzeitig Arbeitsplätze, nicht? Das heißt, sie müssen, wir werden davon profitieren in einer Form oder einer anderen. Es gibt natürlich Schutzbedürftige, die wirklich nichts anderes brauchen als Schutz. Und da müssen wir Solidarität zeigen. Das ist oft nicht ganz einfach. Aber davon gibt es natürlich Tausende, die diesen Schutz brauchen, den internationalen Schutz, und auch oft nicht in den Krisenregionen bleiben können, auch aus den umliegenden Ländern von Kriegsgebieten herausgebracht werden müssen. Aber wiederum geht es da um eine globale Verantwortung, nicht nur eine Verantwortung von Deutschland oder Europa.
Sie wollen im Rahmen der Ringvorlesung auch darüber sprechen, wie man Flüchtlingen ihre Würde zurückgibt. Würde ist natürlich ein ziemlich großer Begriff, deswegen erwarte ich jetzt von Ihnen keine exakte Antwort. Aber mich würde schon interessieren, ab wann in Ihren Augen ein menschliches Individuum seine Würde verloren hat und was passiert sein muss, damit man davon sprechen kann, dass es sie wieder hat.
Ja, was natürlich passiert, gerade natürlich im Fall des Krieges, aber auch der totalen Armut, ist, dass man sehr schnell vieles verliert, was auch mit Identität zu tun hat. Auch mit dem Recht, im Grunde als Individuum angesehen zu werden. Drückt sich dann auch aus, was oft in der humanitären Hilfe passiert. Natürlich geht es um Logistik, um Menschenleben retten. Aber man verliert sehr viel von dem, was den Menschen als solches eben auszeichnet. Das heißt, man verliert den Zugang zu dem, was mich von meinem Nachbarn unterscheidet. Und wir haben das immer wieder gesehen, dass Individualität sehr wichtig ist. Und das ist Teil der Würde, meine Identität wieder dadurch zu bekommen, dass ich keine Almosen bekomme, das ist nicht zu unterschätzen. Humanitäre Hilfe, Überlebenshilfe, das ist gut und das ist wichtig und das müssen wir weiter unterstützen, aber das geht nicht darum, sondern es geht darum, Menschen es zu erlauben, sich wirklich für sich selbst verantwortlich machen zu können.
Sie haben viele Jahre eines der größten Flüchtlingslager der Welt geleitet, nämlich das Flüchtlingslager Satri in Jordanien, das sich mit bis zu 130.000 Menschen schon bald zu mehr so einer Art Stadt entwickelt hat. Und hier in Erfurt läuft jetzt seit ein paar Wochen regelmäßig die AfD durch die Straßen und hetzt gegen Flüchtlinge. Und bei der letzten Demo hatte die AfD einen Redner aus Niedersachsen dabei. Und da würde ich Ihnen gerne mal einen ganz kurzen Ausschnitt vorspielen, in welchem es um solche Lager geht und dann Ihre Position dazu erfragen.
Schauen Sie, es gab unlängst einen Bericht von meinem alten Reporterkollegen Uli Gatt vom Zweiten Deutschen Fernsehen. Der hat das sehr gut zusammengefasst. Er hat berichtet aus einem Flüchtlingslager im Norden Irak, das ist Dohuk, das kurz vor der türkischen Grenze, das unter UN-Kontrolle ist. Und da waren Flüchtlinge, Jesiden, Kurden, ein paar Schiiten. Und die berichteten, dass sie bis vor kurzem von den Vereinten Nationen 31 Dollar pro Monat erhalten haben. Und sie haben auch gesagt, das ist nicht viel, aber mit den 31 Dollar, das schaffen wir. Damit können wir unsere Kinder und uns halbwegs ernähren. Und jetzt rechnen Sie mal nach, 31 Dollar sind knapp 28 Euro. Das ist nicht mal ein Bruttolohn einer einzigen Sozialarbeiterstunde in Deutschland. Nicht mal eine einzige Stunde. Und jetzt drehen Sie es mal um. Was könnten wir mit den Milliarden, die wir hier in den Aufbau von Containern, in den Ausbau von Schulen und anderen Gebäuden, in die Verwaltung, Sozialhelfer und. Die Milliarden, die wir hier investieren, ein Bruchteil davon, in diesen Flüchtlingslagern in Jordanien, der Türkei und im Libanon eingesetzt, würden nicht 10% der Flüchtlinge, die zu uns kommen, helfen, sondern 90% der 4 Millionen, die auf der Flucht sind, wirklich helfen. Das ist Hilfsbereitschaft.
Was sagen Sie dazu? Wäre Flüchtlingen wirklich mehr damit geholfen, wenn man Lager außerhalb von Deutschland mit Geld unterstützt?
Ja, ich meine, es fehlen, irgendwo hat der Mann auch recht, es fehlen im Augenblick 3 Milliarden Dollar, um das Notwendigste gerade im Nahen Osten für die Syrien-Krise zu liefern, für die Menschen, die geflohen sind. Das stimmt schon. Aber es geht nicht nur um das Überleben mit Essen, das heißt 2100 Kalorien pro Tag. Genau, da hat er recht, das kostet etwa 1 Dollar pro Tag, einen Menschen dort zu ernähren, natürlich viel billiger als bei uns. Es geht auch um Wasser natürlich und sonstige Grundversorgung. Da fehlt es an allen Ecken im Augenblick und das ist natürlich schon irgendwo pervers, dass wir das nicht schaffen, wenigstens die humanitären Organisationen vernünftig durchzufinanzieren für so etwas. Das ist eins, aber es geht ja eigentlich noch viel weiter und da vergisst er nun, dass es nicht nur um Toiletten, Lebensmittel und Wasser geht, und vielleicht etwas medizinische Versorgung, sondern es geht wirklich jetzt nach 5 Jahren Krieg, gerade in Syrien, geht es um Ausbildungsmöglichkeiten, um Studienplätze, die gibt es auch im Nahen Osten nicht so sehr. Und deswegen müssen wir da eben in die Richtung denken und nach vorne schauen, dass wir wirklich hier auch gezielte Weitervermittlung von Menschen machen, dass wir auch dort Chancen schaffen, dass wir natürlich auch in der Region selber und das fordern die Regierungen schon lange, auch in Energie, in Wasser und andere Dinge investieren, dass wir diese Krisengebiete endlich so ernst nehmen, wie wir auch Griechenland innerhalb von Europa ernst genommen haben. Also wenn es um Investitionen geht, das heißt nicht nur Almosen, sondern wirkliche Investitionen in Infrastruktur, in Ausbildung, in Schulen und so weiter. Aber das Ganze natürlich verbunden weiterhin mit einer globalen Solidarität, wenn es um Migration geht und der Möglichkeit für Menschen auch aus dieser Region herauszukommen.
Ich muss noch mal ganz kurz nachhaken, weil bei der Frage, die ich gestellt habe, ging es darum zu fragen, kann man das so gegeneinander abwiegen? Kann man wirklich sagen, dass Flüchtlingen mehr geholfen wäre, wenn man die Lager außerhalb von Deutschland mit Geld unterstützt?
Also nochmal, man muss auch verstehen, dass die meisten Menschen im Nahen Osten, gerade im Nahen Osten, aber auch in anderen Krisenregionen gar nicht in Lagern leben, sondern sie leben außerhalb der Lager, sie leben in den Städten, Dörfern. Der Libanon hat fast 2 Millionen Flüchtlinge in einem Land, das 4,5 Millionen Einwohner hat. In Jordanien sind es über 630.000 Flüchtlinge in einem Land von etwa 6,5 Millionen Einwohnern. Das sind die meisten davon nicht in Lagern. Im Libanon zum Beispiel gibt es nicht ein einziges Lager. Das heißt, die Leute schlagen sich alleine durch. Da fehlt es, es fehlt an humanitärer Hilfe links und rechts, die einfach nicht finanziert wird von den Geldgebern, das heißt den Staaten, der Weltgemeinschaft. Das stimmt schon. Und das muss endlich passieren. Aber wie gesagt, es geht nicht nur um die Finanzierung von humanitärem Überleben, sondern auch jetzt in Perspektiven. 5 Jahre Krieg im Nahen Osten oder in Syrien, das ist lange und da brauchen die Menschen ganz andere Perspektiven. Und da werden sie auch unsere Unterstützung brauchen. Nicht nur vor Ort, sondern auch bei uns.
Gibt es abschließend noch etwas, was ich Sie nicht gefragt habe, was Sie aber gerne noch loswerden möchten?
Ja, noch einmal, jeder erfolgreiche, arbeitende, integrierte Flüchtling oder Migrant wird sehr viel mehr auch zurück in seine Heimatregion bringen. Die globale Überweisung von Geldmitteln von solch erfolgreichen Migranten wird auf etwa 500 Milliarden Dollar geschätzt im Jahr. Das ist mehr als sämtliche Entwicklungshilfe und Unterstützung und humanitäre Hilfe zusammengenommen. Und deswegen wird es sich auf jeden Fall lohnen, weiterhin Möglichkeiten für Menschen zu schaffen, auch außerhalb ihres Landes oder ihrer Ursprungsregion leben und arbeiten und sich weiterentwickeln zu können.